Der RTDE Podcast. Die Meinung.
Shaw Kendo ist tot. Russland hat es verstanden, die USA immer noch nicht. Shaw Kendo oder Schock und Furcht. Diese Taktik, die erst während des Zweiten Irakkriegs einen Namen bekam, ist die Grundlage der militärischen Strategie der USA und der NATO und der geopolitischen Strategie Washingtons. Doch der Einsatz, bei dem sie diesen Namen bekam, wurde der letzte Fall, in dem sie funktionierte. Denn als Iran den USA entschieden die Stirn bot, fand sich Washington in einer Zwickmühle wieder. Eine Meinung von Sergei Politajew. Anderthalb Tage vor Ablauf seines 48-Stunden-Ultimatums an Iran kündigte US-Präsident Donald Trump überraschend Verhandlungen und sogar ein mögliches Treffen mit Vertretern Irans an. Schnell machten Gerüchte die Runde, das Treffen würde in Pakistan stattfinden, mit Steve Witkoff und Jared Kushner als US-Vertretern, während Iran entweder seinen Außenminister oder einen Parlamentspräsidenten entsenden würde. Nach dieser Ankündigung brachen die Erdölpreise ein. Kurz darauf wiesen Irans Vertreter die Berichte zurück und bestätigten lediglich, über Mittelsmänner bestimmte Vorschläge der USA erhalten zu haben. Alles Weitere bezeichneten sie jedoch als Falschmeldungen, die nur der Manipulation der Finanz- und Ölmärkte dienten. Die Preise für Erdöl begannen wieder zu steigen. Nicht Frieden noch Krieg. In unserem ersten Kommentar zum Iran-Konflikt spekulierten wir, dass die USA und Iran innerhalb eines Monats einen Frieden anstreben könnten. Irans Dementi bedeuten nicht, dass kein Kontakt zu den USA besteht oder kein Treffen geplant ist. Es ist möglich, dass Teheran lediglich versucht, seine Verhandlungsposition zu stärken. Einerseits hat Iran den US-Präsidenten in eine Zwickmühle gebracht und könnte potenziell die Bedingungen diktieren oder es zumindest versuchen. Andererseits war dieser Krieg auch für Iran alles andere als einfach. Seit 2 Wochen ist Teheran ohne Strom und Wasser und Stand vom 25. März 2026 hatte Iran seit Beginn des Konflikts nur 2 Tanker voll an Erdöl seinem wichtigsten Exportgut verschifft, während es vor dem Krieg durchschnittlich 1 bis 2 Tanker pro Tag waren. Daher ist es für Iran sinnvoll, seine Gewinne abzusichern. Und zwar je eher, desto besser. Gewinne? Jawohl, Gewinne. Denn wie die Verluste, so sind auch die Gewinne Irans bereits beträchtlich. Erstens hat Iran faktisch die Kontrolle über die Schifffahrt im Persischen Golf und über den Luftraum über den Golfmonarchien erlangt. Zweitens hat Iran die US-Ölsanktionen de facto aufgebrochen. Das ist durchaus etwas, womit Iran an den Verhandlungstisch treten kann. Die Bedingungen Irans sind ebenfalls bekannt. Teheran fordert Entschädigung für entstandene Schäden, also im Klartext Reparationen, Garantien gegen Angriffe auf sein Territorium und dass die USA ihre Forderungen bezüglich des iranischen Atomprogramms fallen lassen. Bedingungen, die für Trump inakzeptabel sein dürften. Er glaubt weiterhin an Frieden durch Stärke und könnte Iran mit weiteren Angriffen drohen, möglicherweise auch mit der Einnahme der Insel Hark, Irans wichtigstem und praktisch einzigem Ölterminal. Dies deutet darauf hin, dass selbst wenn Irans Verhandlungsteam nicht ermordet wird, eine Einigung jedenfalls höchstwahrscheinlich nicht sofort erzielt wird. Wie schon so oft in der Vergangenheit, könnten die Verhandlungen zwischen den USA und Iran auch inmitten anhaltender und möglicherweise sogar verschärfter Feindseligkeiten fortgesetzt werden. Und solange Iran die Straße von Hormuz blockiert, läuft den USA die Zeit davon. Denn die ganze Welt kommt mit jedem Tag einer wirtschaftlichen Katastrophe näher. Mitte April müssen asiatische Länder möglicherweise strenge Treibstoffrationierungen einführen und auf Homeoffice umstellen, ähnlich wie während der Covid-19-Pandemie. Neben Treibstoff und Petrochemie sind auch die Landwirtschaft aufgrund von Düngemittelmangel, die Halbleiterindustrie aufgrund von Heliumknappheit, die Medizin- und Konsumgüterproduktion aufgrund von Polyethylen und überhaupt Kunststoffknappheit sowie die Metallurgie Aluminiumknappheit gefährdet. Und diese Liste ist bei weitem noch nicht erschöpfend. Verbündete, Vasallenstaaten und Klientelstaaten der USA sowie der Großteil der Eliten der Vereinigten Staaten selbst werden Trump wohl unter Druck setzen, den Krieg schnell zu beenden. Eine beschämende Niederlage würde letztendlich allein ihm angelastet werden. Die einzige Partei, die mögliche Verhandlungen gefährden könnte, ist Israel, das von einem Abkommen zwischen den USA und Iran nichts hat. Am Montag telefonierte US-Vizepräsident J.D. Vance mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu. Ob er Netanyahu davon überzeugen konnte, sich nicht in die Verhandlungen einzumischen, bleibt abzuwarten. Nicht Schock noch Furcht. Nach dem Kalten Krieg hielt in die Militärdoktrin der USA und der gesamten NATO ein grundlegender Denkfehler Einzug. Sie beruht ausschließlich auf der Taktik von Schock und Furcht. Dieser Ansatz übrigens harmonierte einst perfekt mit der Theorie vom Ende der Geschichte Marke Francis Fukuyama, der zufolge größere Kriege zwischen westlichen Nationen unwahrscheinlich und andere Gegner der NATO militärisch unterlegen, oft hoffnungslos unterlegen waren. Dementsprechend wurden die Militäreingriffe der NATO eher als polizeiliche Maßnahmen denn als umfassende Militäroperationen betrachtet. Es ging mehr um Machtprojektion als um die Fähigkeit, tatsächlich eine Streitmacht einzusetzen. Die Idee hinter der Strategie, die ihrerseits auf der Schock- und Furchttaktik aufbaut, ist simpel. Wenn ein Staat oder eine Nation die etablierte regelbasierte Ordnung stört, greift die Weltpolizei ein und versetzt ihm einen entscheidenden Schlag. Niemand verteidigt diese Nation, da niemand mit der Verkörperung von Recht und Ordnung aneinander geraten will. Erstaunlicherweise haben westliche Militär- und Politiktheoretiker dabei nie ernsthaft ein Szenario in Betracht gezogen, in dem das Zielobjekt seinerseits Unterstützung von Dritten erhält und erheblichen Widerstand leistet, also im Wesentlichen einen Aufstand gegen die postsowjetische westdominierte Weltordnung beginnt. Diese Doktrin nahm in den 90er Jahren während der Konflikte im Irak und in Jugoslawien Gestalt an. Ein vorübergehender Rückschlag in Somalia wurde als Ausnahme betrachtet, die allgemeine Regel nur bestätige. Die darauf folgenden demütigenden Niederlagen im Irak und in Afghanistan konnten die Schock- und Furchtdoktrin kaum erschüttern, denn die USA betrachteten die eigentlichen Militäroperationen als makellos durchgeführt. Stattdessen gelangte Washington zu der Überzeugung, dass man nicht so lange im Irak und in Afghanistan hätte bleiben sollen und es töricht gewesen sei, den Barbaren Demokratie aufzuzwingen. Zufällig betrachtete die NATO auch die Operation in Libyen als Erfolg, da sie eine Bodeninvasion von vornherein im Ganzen vermieden hatte. Der Zerfall des einst stabilen libyschen Staates und das darauf folgende Chaos in der Region kümmerten niemanden. Auch Russlands Militärköpfe waren zeitweise dem Druck der Doktrin von Schock und Furcht erlegen. Nach dem Krieg im Jahr 2008, als Russland Georgien zu Frieden gezwungen hat, hat Russland sein Militär mit der Aussicht umstrukturiert, schnelle Militärinterventionen von zerstörerischer Macht durchzuführen. Russland war jedoch das erste Land, das über diese Doktrin stolperte, denn im späten Frühjahr 2022 fand es sich in der ehemaligen ukrainischen Sowjetrepublik vor eine entscheidende Wahl gestellt, entweder einen schweren, blutigen Abnutzungskrieg führen oder sich mit einem beschämenden Frieden zufrieden geben. Moskau entschied sich für den Krieg und der Ukraine-Konflikt dauert nun schon 5 Jahre an. Trump befindet sich nun an einem ähnlichen Scheideweg, kämpfen oder die Niederlage eingestehen. Das Problem ist, dass sich der gesamte westliche militärisch-industrielle Komplex über Jahrzehnte an die Schock- und Furchtdoktrin anpasste. NATO und die USA verfügen über beispiellose und extrem teure Luftangriffskapazitäten, aber kaum über andere Ressourcen. Wenn ein angegriffenes Land den ersten Luftangriffen standhält, spielt ihm danach die Zeit in die Karten. Denn anders als Russland fehlen dem Westen die Ressourcen für einen langwierigen Militäreinsatz, erst recht für einen, der Bodentruppen im großen Stil erfordert. Trumps Gesten des guten Willens, die er derzeit gegenüber Iran unternimmt, erklären sich genau hierdurch. Genau wie Putin im Frühjahr 2022 muss er Zeit gewinnen und überlegen, was sein nächster Schritt sein wird, weiterkämpfen wie bisher, eine hochriskante Landungsoperation starten oder sich mit einem demütigenden Frieden zufrieden geben. Die erste Option könnte für Trump bei den anstehenden Zwischenwahlen verheerend sein, die zweite den USA die bedeutendste strategische Niederlage seit Vietnam bescheren. Trump kann es sich nicht leisten, abzuwarten. Er muss die Wiederfreigabe der Straße von Hormuz erwirken. Wenn er weiterhin so tut, als ob nichts geschehen würde, werden die arabischen Länder direkt mit Iran verhandeln und der wird nicht nur finanzielle Zugeständnisse, sondern auch den Abzug der US-Militärpräsenz aus der gesamten Region fordern.
Das war der RTDE-Podcast.